Nachdem Gott dem Abraham geoffenbart hat, dass das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra vor ihn, vor seinen Thron gekommen ist, da musste Abraham erfahren, dass es nicht einmal 10 Gerechte in den Städten gibt. Und daraufhin lässt uns Gottes Geist uns den beiden Engeln begleiten, die hinabgehen nach Sodom. Wir lesen in 1. Mose, Kapitel 19, die ersten 16 Verse. 1. Mose, Kapitel 19, ab Vers 1. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach: Ach, siehe, meine Herrin, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten: Nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte: Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Seht doch, ich habe 2 Töchter, die keinen Mann erkannt haben, die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sagten: Zurück da! Und sie sagten: Da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen? Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus, und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit, vom kleinsten bis zum größten, sodass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Und die Männer sagten zu Lot: Hast du hier noch jemanden? Einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn, und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte: Macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Sobald die Morgenröte aufging, drangen die Engel Lot zur Eile und sagten: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Was ist der Kern oder der Schwerpunkt unseres Textes? Nun, aus meiner Sicht gibt es 2 Schwerpunkte, die im 19. Kapitel betont werden. Ein Schwerpunkt ist das Gericht Gottes über Sodom. Gott lässt es am Ende des Kapitels Feuer und Schwefel regnen und zerstört die Städte. Aber der andere Schwerpunkt, der gerade hier im ersten Teil des Kapitels betont wird, ist das Leben Lots. Wir lesen von vielen Details, die mehr über Lot als allgemein über Sodom aussagen. Und darum wollen wir uns heute in einem ersten Schritt mit Lot beschäftigen und dann nächste Woche, so der Herr will, mit dem Gericht Gottes über Sodom. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Lots Leben in Sodom. Und da finden wir zum einen die gerechte Seele Lots. Die Gefahr ist sehr groß, ein zu schnelles Urteil über Lot zu treffen, wenn wir das hier lesen. Ihn als einen Heuchler oder einen alttestamentlichen Demas oder Judas abzuschreiben, der eine Zeit lang fromm schien und dann doch seine Gottlosigkeit offenbarte. Aber Lot ist schwieriger zu beurteilen. Die Bibel ist da bemerkenswert ehrlich. Viele große Glaubenshelden werden mit ihren Fehlern und auch mit ihren Sünden beschrieben. Aber auch scheinbar negative und schlechte Vorbilder, sie werden differenzierter dargestellt, als wir es auf den ersten Blick vielleicht tun würden. Doch gerade darum ist das Leben von Lot für uns wirklich lehrreich. Er ist kein Stereotyp, keine einseitige Karikatur, sondern er ist ein Mensch mit einer zerrissenen, mit einer geteilten Seele, wie so viele auch nach ihm. Lot wird in 1. Petrus 2 scheinbar sehr positiv dargestellt. Hört einmal, was Petrus über Lot schreibt. 1. Petrus 2 ab Vers 6. Wenn er, das ist Gott, die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Man fragt sich, hat Petrus überhaupt die gleiche Geschichte gelesen wie wir? Hatte er irgendwie einen anderen Text als Vorlage? Petrus nennt Lot in diesen drei Versen dreimal gerecht und einmal gottselig. Haben wir vielleicht sogar ein falsches Urteil, ein falsches Bild von Lot? Sollten wir ihn viel positiver sehen? Vielleicht viel mehr als ein Opfer der Ereignisse und nicht so sehr eine selbstverschuldete Not? Nein, so meint es Petrus nicht. Aber er zeigt eine Realität auf, die dich und mich auch ein Stück weit erschrecken sollte. Es gibt Gerechte, das heißt solche, die zu Gott gehören, die gerettet werden, die der ewigen Verdammnis entkommen und das Himmelreich genießen werden. Aber sie werden gerettet nur wie ein Brandscheit, der aus dem Feuer gerissen wird. Sie leben sehr gefährlich. Sie bringen sich selbst viel Not. Sie haben ein erbärmliches Zeugnis und so gut wie keine bleibende Frucht. Sie sind kein gutes Vorbild, aber eine ernste Warnung an uns. Aber nicht, weil sie das Bild gottloser Verdorbenheit schlechthin sind, wie es schlimmer kaum geht, sondern gerade, weil in ihnen auch noch etwas vom wahren Glauben und bleibender Gerechtigkeit anzusehen ist. Und damit sind sie unseren Erfahrungen und auch unseren Versuchungen viel näher als bloß ein Schwarz-Weiß-Karikatur. Unser Text erzeichnet durchaus einige positive Züge im Leben Lots, die uns daran erinnern, dass da etwas vom Glauben war. Dass da etwas von Gerechtigkeit war in seinem Leben. Wir finden hier zum einen eine gute Tradition. Lot geht den beiden Engeln entgegen. Doch Lot, er sieht den Engeln ebenso wenig wie Abraham im Kapitel zuvor an, dass sie Engel sind. Sie kommen als Männer. Aber Lot geht ihnen entgegen, um an ihnen Gastfreundschaft zu erweisen. Diese Tradition hat sich Lot erhalten. Und sicherlich von Abraham gelernt. Nicht selten geben gute Traditionen einen Halt, gerade auch in glaubensarmen Tagen, um nicht völlig abzugleiten. Diese Tradition, sie blieb bei Lot erhalten. Er nimmt die Gäste gerne auf. Es ist ihm wichtig. Er drängt sogar dazu, dass sie doch in sein Haus kommen sollen. Denn er freut sich vielleicht auch gerade an der Gemeinschaft mit Menschen, die sittsam und gerecht sind. Und dabei finden wir auch eine demütige Haltung. Lot verneigt sich tief zu Boden und nennt sich selbst einen Knecht, in dessen Haus die Besucher doch einkehren mögen. Überhaupt finden wir hier in diesem Kapitel in der Beschreibung Lots keine Überheblichkeit, keinen selbstgerechten Stolz, sondern er bewahrt sich eine demütige Haltung. Er prahlt nicht, sondern er dient denen, die in sein Haus kommen. Ein Anzeichen für seine Gerechtigkeit. Und vor allem erfahren wir von seinem Einsatz gegen das Böse. Mutig tritt er dem aufgebrachten Mob der Sodomiten entgegen, die sein ganzes Haus umzingelt haben, umstellt haben, um seine Gäste zu schützen. Er wagt sich auch, die Sodomiten zu ermahnen: Tut doch nichts Böses! Ja, er spricht von Gut und Böse. Er spricht von moralischen Urteilen. Er beurteilt ihr Handeln. Er erinnert sie an das Gastrecht, das Gästen Schutz zusteht, wenn sie unter ein Dach gekommen sind. Tut doch nichts Böses! Er hat offensichtlich einen anderen moralischen Kompass, wie man es sagt. Er unterscheidet noch zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht in dieser Sache. Im Gegensatz zu der Gruppe aus allen Enden der Stadt, aus allen Generationen, die da zusammenkommen und die meinen, sexuelle Perversion und Gewalt und Missbrauch stehen ihnen zu. Ja, es war etwas von dem gottgegebenen Gewissen in Lot vorhanden. Er hatte kein Gefallen an dieser Unmoral. Petrus schreibt, er wurde durch ihren ausschweifenden Wandel gequält. Er stimmte dem nicht zu, sondern er versucht, dem zu wehren. Er will sich gegen das Böse stellen. Und ja, wir finden hier Kennzeichen für die gerechte Seele Lots. Zweitens, die getrübte Seele Lots. Lot wird nicht nur als gerecht und sittsam beschrieben. Nein, seine Seele ist nicht strahlend gerecht wie ein großes Vorbild, sondern sehr getrübt und matt. Und auch das ist unübersehbar. Petrus gibt einen interessanten Hinweis. Er schreibt nicht nur, dass Lot durch den ausschweifenden Wandel der Sodomiter gequält wurde, sondern er schreibt, dass in gewisser Weise Lot selbst seine gerechte Seele mit den gesetzlosen Werken der Sodomiter quälte. Nämlich durch das, was er sah und hörte. Lot quälte seine eigene gerechte Seele. Er ist nicht nur ein Opfer fremder Sittenlosigkeit, er ist auch mitverantwortlich, weil er sich dem aussetzt. Er fügt sich selbst Schaden zu, seiner eigenen Seele. Er quält die gerechte Seele durch all die Unmoral und die Sünden, die er seiner Seele zudringt. Und darauf weist uns unser Text ebenso hin. Und hier ist der Predigttext wohl auch von größter praktischer Bedeutung. Und auch für uns, darum widmen wir uns diesem Thema etwas ausführlicher. Wie können wir diese Geschichte von Lots Leben in Sodom richtig auf unser Leben und auf unsere Situation anwenden? Dem Lot möchte man doch zurufen: Warum bist du nicht schon längst aus Sodom weggezogen? Was machst du da überhaupt noch? Aber was ist in unserem Leben eigentlich vergleichbar mit Sodom? Sollten wir das Städteleben meiden und lieber in Klöster oder in die Einöde ziehen? Uns in christlichen Camps verschließen, um den Umgang mit den Gottlosen zu entkommen? Ist das die richtige Anwendung dieses Textes? Nun, im Mittelalter wurde das vielfach versucht, doch die Gesinnung Sodoms samt Habgier und Unreinheit und aller Perversion und alle Sünden, sie drangen auch in die Klöster. Räumliche Distanz ist nicht die Lösung. In gewisser Weise ist die ganze Welt, die gesamte menschliche Gesellschaft mit Sodom vergleichbar. Eine Welt, über die das Klagegeschrei vor den Herrn kommt und deren Gericht und Vernichtung bereits beschlossen ist. Wir können sagen, wir leben in Sodom, geografisch und leiblich. Wir leben in dieser Welt. Aber Jesus, er betet für seine Jünger in Johannes 17, ab Vers 15 folgendes: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Paulus schreibt in Korinthern, in 1. Korinther 5, Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern und Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Offensichtlich macht Paulus deutlich, das steht nicht zur Option, das ist keine Lösung. Ja, wir leben in dieser Welt. Wir leben geistig gesprochen in Sodom und wir warten auf den Herrn, der uns an seinem Tag hinausrettet, wenn er kommt zum Gericht der Gottlosen und zur Erlösung der Gerechten. Doch bis dahin ist unser Auftrag, bewahre deine Seele rein in dieser Welt. Lebe in dieser Welt, aber achte auf deine Seele. Lot ist uns hier ein warnendes Beispiel. Denn obwohl er gerecht war, obwohl er an Gott glaubte, quälte er seine eigene Seele. Schadete er seiner eigenen Seele. Zerstörte er vieles in seinem eigenen Leben. Kapitel 13, Vers 12. Da heißt es noch, Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Doch hier wohnt er offensichtlich innerhalb der Tore Sodoms. Er hat ein eigenes Haus. Doch nicht nur das, Lot sitzt im Tor der Stadt. In größeren Städten hatten die Haupttore der Stadtmauer oft seitliche, offene Räume, wo Diskussionen geführt wurden, Handelsgeschäfte abgeschlossen und soziale Angelegenheiten geregelt wurden. Die Richter und die Aufseher einer Stadt, die saßen oft in den Toren und man konnte zu Entscheidungen oder Konflikten, konnte man zu ihnen gehen im Tor der Stadt und die Sache wurde geregelt. Lot sitzt gerade im Tor von Sodom, als er die Gäste kommen sah. Nun, es muss nicht unbedingt bedeuten, dass er ein offizielles Amt hatte, aber es deutet schon stark darauf hin, dass er ein sehr integrierter, anerkannter, angesehener Bürger der Stadt war. Sein Wort hatte Gewicht. Er hatte etwas zu sagen. Wir finden ihn hier in der Einführung des Kapitels zuerst im Zentrum des Stadtlebens von Sodom, in den Toren. Lot baute sein Haus in Sodom, er saß im Tor von Sodom und als er den wütenden Mob beschwichtigen will, nennt er sie meine Brüder. Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Es sind alles Anzeichen dafür, dass Lot sich sehr zu Hause fühlte in Sodom. Und das ist bedenklich. Er gibt sein Nomadendasein auf. Vermutlich hat er seine Schafherden verkauft, vielleicht auch alle seine Knechte. Von denen hört man nichts mehr. Er will nicht mehr durch die Felder streifen, er will in der Stadt bleiben. Er will ein angesehener Bürger sein, er will mitten im Zentrum des Geschehens sein. Und dafür verschiebt er sein eigenes Lebenszentrum hin zu dem Zentrum Sodoms. Das, was in seinem Leben wichtig wird, ist das, was der Stadt Sodom wichtig ist. Das, was in seinem Leben zentral ist, ist das, was Sodom zentral ist. Nun, worin besteht also die Warnung? Es geht nicht darum, ob ein Christ politische Ämter besetzen darf oder sich in der Gesellschaft einbringen darf. Die Gefahr ist eine falsche Ausrichtung und ein falsches Zentrum. So wie Lot könnten auch wir als Christen unseren Pilgersinn verlieren. Das heißt, wir gehen völlig in den Geschäften und in den Belangen dieser Welt auf. Und das wird zu unserem Schatz, zu unserem Lebenszentrum, darum, worum sich alles dreht. Und das Geistliche, es läuft nur noch irgendwie so nebenher. Aber das, was unsere Gedanken und unsere Zeit und unsere Kraft und unsere Hoffnung, unsere Ziele, unser Streben beansprucht. Das sind die Dinge und die Sorgen und die Belange dieser Welt. Verschiebe nicht dein Lebenszentrum, dein Lebensziel dein Weltbild hin zu den Werten und Zielen und Zentren dieser dem Gericht verfallenen Welt. Lebe ein ruhiges und gottseliges Leben, ja. Dazu ruft uns die Schrift auf. Ja, lebe mit allen in Frieden, sofern es an dir liegt, ja. Aber gib Acht auf dein Herz. Achte auf deine Seele. Achte auf das Zentrum deines Lebens. Paulus sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12. Lot quält seine eigene Seele darin, dass er zwei Dinge verbinden will, die nicht zusammenlaufen. Freundschaft mit der Welt und Freundschaft mit Gott. Das Ansehen der Welt und das Wohlgefallen Gottes. Was ist nötig, um ein gerechtes Leben zu führen in Sodom? Was ist nötig, um ein reines, ein geheiligtes Leben zu führen in dieser Welt? In dieser Welt. Es ist nicht die Flucht auf einen fernen Planeten, sondern es ist eine wichtige Unterscheidung zwischen draußen und drinnen. Lot hatte ein Haus mit einer Tür in Sodom. Und wir finden in dieser Geschichte häufig einen Unterschied zwischen draußen und drinnen, vor der Tür und hinter der Tür. Dieser Ort, dieses Haus von Lot, des Gerechten, es soll ein Ort des Schutzes sein, ein Ort der Sicherheit, ein Ort der Reinheit und des Gottesdienstes. Und wir können dieses Haus übertragen auf unser Herz und auch auf die Gemeinde. Hier beginnt das Reich Gottes in dieser Welt. Es beginnt inwendig. Unser Herz, unsere Seele, da soll das Reich Gottes aufgebaut werden. Und ein sichtbarer Ort soll die Ortsgemeinde sein. Da, wo es einen Unterschied gibt zwischen drinnen und draußen. Einen Unterschied zwischen dem Reich dieser Welt und dem Reich Gottes. Und in beiden Fällen ist es wichtig, Grenzen zu ziehen zur Welt draußen und den Eingang zu bewachen und das Ein- und Ausgehen zu prüfen. In unserem Text finden wir drei Bereiche, in denen Lot sehr fahrlässig sich und die Seinen in Gefahr bringt. Zum einen bringt er sich selbst in Gefahr, als er allein vor die Tür tritt. Lot will den wütenden Mob, der das ganze Haus umzingelt hat, er will diese Leute beruhigen. Er ermahnt sie als ein Bruder. Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Er ermahnt sie als einer, der zu ihnen gehört, als der Mann, der in ihren Toren sitzt, der doch eigentlich etwas zu sagen hat, der doch schon irgendwo ein gewisses Ansehen sich erarbeitet hat. Aber hier sehen wir, in dieser Sache schätzt er die Sodomiten völlig falsch ein. Nun, sicherlich hat er schon oftmals Handel mit ihnen getrieben, Geschäfte mit ihnen gemacht und es war nicht immer so eine Konfliktsituation wie hier. Aber in dieser Sache schätzt er diese Menschen völlig falsch ein. Er unterschätzt die Gefahr, der er sich in seinem gut gemeinten Versuch aussetzt. Natürlich dürfen wir auch in dieser Welt und auch in der Gesellschaft einiges Gutes sehen und erleben. Es ist nicht so schlimm, wie man es sich nur vorstellen kann. So manche Früchte der Reformation sind sogar noch zu erleben. Ja, wir genießen Sicherheit und Frieden und Ordnung in einem hohen Maße. Besonders hier in unserem Land. Viel mehr als in anderen Ländern. Aber lass dich davon nicht blenden, dass in unserer Gesellschaft dennoch andere moralische Maßstäbe herrschen. ein anderes Menschenbild, ein anderes Weltbild, andere Ziele, andere Wünsche, andere Zentren. Lass dich nicht blenden durch so manches, was Gott in seiner Güte und allgemeinen Gnade noch erhalten hat. Etwas zu positiv zu sehen oder neutral zu sehen. Denn wenn wir achtlos sind und uns all dem ausliefern, im Wunsch etwas Gutes zu bewirken, kann es uns passieren wie Lot, der plötzlich umringt von Sodomiten, hilflos und wehrlos ist gegen die Gewalt des Mobs. Er wird einfach überrannt. Er wird überwältigt. Und so erging es vielen Christen schon, die in ethische oder wissenschaftliche oder politische Bereiche zu naiv hineingetreten sind. Mit dem Denken, sie könnten einen guten Einfluss haben. Und sie haben die Menschen völlig unterschätzt und sich oftmals überschätzt. Und sie wurden einfach überrannt. Es gibt traurige Zeugnisse von Menschen, die das christliche Weltbild aufrichten wollten in ihrer Gesellschaft. Und sie wurden völlig überrannt und überwältigt, wurden in Zweifel gerissen und alles an Festigkeit wurde ihnen geraubt. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 5, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Unterschätze diese Welt nicht. Wenn du vor die Tür gehst. Unterschätze den Einfluss dieser Welt nicht, wenn du vor die Tür gehst. Auf der Arbeit. In Kontakt mit Freunden und Kollegen. In all den Bereichen des Lebens. Und das ist nicht nur eine Gefahr für einzelne Christen. Seit einigen Jahrzehnten gibt es Gemeinden, die ihre Mission gerade darin sehen, in die Tore der Stadt zu kommen. Nicht um das Evangelium zu predigen, sondern erst einmal ganz in soziale Aktivitäten zu investieren, das Ansehen und die Gunst der Gesellschaft zu gewinnen und Angebote zu machen und sich anzupassen und zu fragen, was wünscht ihr euch und wie können wir euch helfen, wie können wir euch dienen und wie können wir etwas Gutes tun für euch, um dann irgendwann eine Umwandlung von innen heraus zu bewirken. So, dass sich das Evangelium irgendwie auftaucht aus dieser Investition. Und es gibt diesen Begriff der Emerging Church, also der auftauchenden Gemeinde. Aber die Realität ist meist, dass es eine in die gottlose Gesellschaft eintauchende und untertauchende und darin verschwindende Gemeinde ist. Nach all den Mühen und dem Einsatz los als anerkannter und einflussreicher Bürger reichte es aus, nur einmal dieses hässliche Wort Böses in den Mund zu nehmen. Eine grobe Sünde als böse zu bezeichnen und plötzlich war er nicht mehr der Bruder, sondern ein Fremdling, der sich als Richter aufspielt. Sie beschimpfen ihn. Ach, du bist hier allein als Fremder angekommen und jetzt willst du dich als Richter aufspielen. Dahin ist alle Bruderschaft, dahin ist alle Zugehörigkeit. Ah, er wagt es zu beurteilen und alle Bande sind gerissen. Der andere Fehler, den Lot begeht, ist, wen er in sein Haus kommen lässt. Lot hat zwei Töchter, die mit Männern aus Sodom verlobt sind. Und er war bereit, Männer in seine Familie, in sein Haus, in seinen engsten Kreis aufzunehmen, sich aufs Engste mit ihnen zu verbinden, die Gott nicht kannten, sondern ganz in der Gesinnung Sodoms lebten. Was hat er gedacht, wohin das führt? So müssen auch wir prüfen. Nicht nur Personen, sondern überhaupt. Was dringt in unser Herz ein? Was lassen wir nahe an uns heran, an unser Lebenszentrum, an unseren Kern, an unser Denken, an unser Wollen? Was lassen wir uns beeinflussen? Was nehmen wir auf in unser Haus? Durch die Begegnungen, durch die Gespräche, durch das, was wir lesen, durch das, was wir sehen und hören, durch die Medien, durch alles, was in uns, auf uns hereinkommt, was wir zulassen, uns aufnehmen in unser Haus. Haben wir einen Filter, der unser Herz beschützt? Das Böse kommt oft in verführerischen Verkleidungen. Unter dem Gewand guter Freundschaft und sozialer Anbindung wird eine neue Gesinnung geprägt. Oh, wie erleben wir das schon in dem Bildungssystem? Wie sehr eine Agenda, die gottlos ist, zu den Kindern und Jugendlichen gebracht wird. Mit dem Versprechen entspannender Freude werden die sündigen Begierden uns nahegebracht. Mit dem Köder, schnell und einfaches Geld zu gewinnen, geraten wir in das Netz von Betrug und Lüge. Was lassen wir in unser Haus? Was lassen wir in unser Herz? Wir leben in Sodom. Lot, du lebst in Sodom. Wen lässt du in dein Haus? Nun können wir es übertreiben. Ja. Ja, wir können als Eltern versuchen, unsere Kinder in einer Art keimfreien Hülle aufzuziehen. Und sobald sie erwachsen sind und aus der Hülle heraustreten, da werden sie von allen Krankheiten befallen, weil sie überhaupt keine Abwehrkräfte haben, weil sie nicht gelernt haben zu beurteilen, nicht gelernt haben zu unterscheiden. Die Bibel, sie mahnt uns nicht zur völligen Isolation, zur völligen sich einschließen, sondern unser Leben soll ein Zeugnis sein. Die Menschen sollen unsere guten Werke sehen. Es soll ein Licht sein, das leuchtet. Das heißt, hier muss ein Kontakt bestehen. Wir können nicht einfach alles verteufeln und ausgrenzen, aber wir brauchen Weisheit und ein zartes Gewissen, um nicht in unser Leben, in unsere Gedanken, in unsere Ausrichtungen einzulassen, den Sinn und die Ausrichtung Sodoms und uns davon prägen zu lassen. Nun, das ist eine große Herausforderung, in die Gott uns hier stellt. Wir müssen lernen, geistig zu prüfen und auch unsere Kinder lehren, geistig zu beurteilen und geistig zu unterscheiden. Das berührt unser Leben jeden Tag. Und das gilt auch für die Gemeinde. Wer wird Teil der Gemeinde? Wen nehmen wir auf in die Gliedschaft der Gemeinde? Sind es Sodomiten, Weltmenschen? Oder solche, die zwar in der Welt sind, aber von Gott geboren sind. Diese Frage, sie prägt das ganze Dasein der Gemeinde. Die ganze Ausrichtung der Gemeinde. Und auch zu einem großen Teil die Wirksamkeit der Gemeinde. Als Lot zu seinen Schwiegersöhnen sagt, sie sollen die Stadt verlassen, da blieben beide Schwiegersöhne in der Stadt. Sie glaubten dem nicht. Sie glaubten nicht, dass das Gericht kommen wird. Und es heißt, Lot war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Natürlich sehen wir hier auf der einen Seite, wie gottlos und sorglos diese Männer waren. Da war keine Bußfertigkeit, da war keine Erkenntnis von Sünde. Aber ich denke, es sagt auch etwas aus über Lot. Nicht sie machten Scherze über ihn, sondern er wirkte, als würde er Scherze machen. Offensichtlich wurde er selbst so unentschlossen, vielleicht durch die Zweifel der Schwiegersöhne, selbst so zögerlich und verlegen, dass diese Warnung, die er in aller Deutlichkeit und in aller Klarheit und in aller Ernsthaftigkeit vorbringen sollte. Es war wie ein Witz. als würde er es selbst nicht glauben. Ja, vielleicht krochen die Zweifel und der Unglaube in dieser Situation gerade auch bei Lot ein. Durch die Aufnahme dieser Schwiegersöhne in sein Haus wurde er selbst zu einem, der an Ernsthaftigkeit verlor, an Entschlossenheit verlor. Es dauerte bis zum Morgengrauen, bis Lot und dann auch nur durch die Kraft der Engel überhaupt aus Sodom kam. Es war richtig schwierig, ihn überhaupt irgendwie aus Sodom rauszubekommen, weil er so sehr zögerte, weil er so unentschlossen war, weil er die Ernsthaftigkeit nicht wirklich glauben konnte. Und außerdem, Lot gab fahrlässig viel zu viel Preis. Als Lot merkt, dass die Sodomiten nicht auf seine moralischen Mahnungen hörten, da ist er bereit, seine beiden Töchter ihrer sündigen Lust und Gewalt zu opfern. Und wir können es nicht anders deuten, als dass Lot versucht, hier eine Sünde durch eine andere zu wehren. Und das ist und bleibt unentschuldbar. Er hebt die Pflicht der Gastfreundschaft hoch, aber er missachtet gänzlich seine Pflicht der Vaterschaft gegenüber seinen Töchtern. Was muss in einem Herzen eines Menschen passieren, dass so eine Idee überhaupt in seinen Kopf kommt? Sein Gewissen war nicht gänzlich, aber doch in einigen Bereichen so sehr abgestumpft, dass er zwar die homosexuellen Begierden der Männer als falsch erklärte, aber die Vergewaltigung seiner Töchter scheinbar als weniger schlimm ansah. Sind wir in der Gefahr, in diesem Leben vielleicht unbewusst falsche Kompromisse zu tätigen? In falscher Weise etwas aufzugeben aus unserem Haus, was wir niemals aufgeben dürften. Es kommen Gedanken in unseren Sinn, die wir vor einigen Jahren noch weit von uns gestoßen hätten. Wir wären beschämt, überhaupt an so etwas zu denken. Und plötzlich scheint es gar nicht mehr so abwegig. Plötzlich scheint es doch irgendwie weniger schlimm, doch ganz normal. Gibt es Sünde in unserem Leben, die wir gut reden, weil wir damit scheinbar etwas anderes Schlechtes wehren wollen? Oh, bekämpfe nicht Sünde mit Sünde. Pornografie hilft nicht gegen aufgestaute Wut. Lästerei hilft nicht gegen innere Bitterkeit oder Unsicherheit. Notlügen helfen nicht gegen Angstzustände. Wir sind ständig betroffen von solchen Versuchungen. Etwas aufzugeben. Vielleicht in dem Gedanken, wir könnten damit etwas Gutes tun. Oder etwas Schlimmeres hindern. Werden nicht auch in diesem Land und wahrscheinlich sogar von Gläubigen ungeborene Kinder dem grausamen Tod preisgegeben? Um die Karriere der Frau oder das ungebundene Leben zu bewahren oder vor so mancher Peinlichkeit oder Herausforderung dem zu entgehen? Es werden Töchter geopfert in diesem Land. Lot quälte seine eigene Seele, indem er in Sodom immer kompromissbereiter wurde. Und das ist uns eine Warnung. Lasst uns unser Denken und Handeln prüfen am Maßstab des Wortes Gottes. Und das festhalten, wozu das Wort Gottes uns aufruft, es festzuhalten. Als eine Moral, als eine Disziplin, als eine Tugend, als etwas Gutes. Und auch als Gemeinde. Was ist die Gemeinde bereit, alles an Lehren und Ordnungen zu opfern, um die Weltmenschen zu beschwichtigen in dieser Zeit? Lot wollte seine jungfräulichen Töchter opfern. Die Gemeinden haben schon vielfach die Lehre der Jungfrauengeburt Jesu geopfert. Dazu noch die Lehre der stellvertretenden Sühne, des kommenden Gerichts, der Schöpfung allein aus Gott in 6 Tagen, die Boshaftigkeit der Sünde, den Aufruf zu Buße. Was wurde alles preisgegeben? Was wurde alles rausgeschickt und geopfert, um irgendwie die Menschen zu erreichen? Um irgendwie diesen wütenden Mob zu beschwichtigen? Und all das in dieser Hoffnung, es würde den Sodomiten helfen, an Gott zu glauben? Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist schändlich. Sind wir bereit, leichtfertig etwas hinauszugeben, zu opfern als Gemeinde? Nun lohnt es uns eine Warnung. Aber wir wollen noch kurz eingehen, was hilft überhaupt? Wir können uns fragen, wie können wir überhaupt als Christen in dieser Welt leben? Wie können wir überhaupt rein und heilig, geheiligt bleiben, wenn wir in Sodom leben? Ist das überhaupt möglich? Wenn da so ein drängender Mob ist, der droht, unsere Türen niederzureißen, der unser Haus umzingelt. Sind wir nicht umzingelt? Was haben wir dem entgegenzusetzen? Und ehrlich gesagt, wenn du auf deine Kraft und auf deine Weisheit schaust, dann ist die Antwort, nein, du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Du kannst diesem Weltsinn in deiner Kraft und in deiner Weisheit nicht entgehen. Sie rennen dir die Tür ein. Und allein das ist schon wichtig zu erkennen. Aber unser Text gibt uns hier einen schönen Hinweis. Als die Bürger der Stadt gewaltsam Lot überrennen und die Tür aufbrechen wollen, sie haben ihn schon überwunden, da lesen wir, da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus und die Tür verschlossen sie, die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit. Und sie konnten den Eingang nicht mehr finden. Jesu Gebet in Johannes 17, es geht so weiter. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Bete wie Jesus, bewahre mich vor dem Bösen. Gott, bewahre mich in dieser Welt vor dem Bösen. Ist das ein Anliegen, das dir bewusst ist? Eine Notwendigkeit, die dir bewusst ist? Nicht ich bewahre mich vor dem Bösen, sondern Gott, bewahre du mich vor dem Bösen. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und erkenne die Wahrheit des Evangeliums. Jesus sagt, er hat sich selbst geheiligt, damit die Gläubigen Geheiligte seien durch Wahrheit. Er hat sich selbst geheiligt, das heißt, er hat sich selbst geopfert als ein heiliges Schlachtopfer für Sünden. Jede Heiligkeit eines wahren Christen ist die Frucht von Jesu Werk. Jede Heiligkeit eines Christen ist abhängig von der Heiligkeit Jesu, der sich geheiligt hat für uns. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Jesus lebte ein vollkommenes heiliges Leben, der einzige Mensch, der sich selbst heiligen konnte in dieser Welt, in diesem Sodom, der also die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott verdiente und keine falsche Gemeinschaft hatte mit dem Bösen. Er hat ein tadelloses Leben im Angesicht Gottes geführt. Doch er heiligte sich nicht nur für sich selbst in einem geheiligten Leben, sondern er heiligte sich auch als ein stellvertretendes Opfer für Sünden. Er starb für alle, die der Vater zur Heiligung erwählt hatte. Er heiligte sich wie ein Opferlamm, das auf dem Altar geschlachtet wird. Doch durch den Opfertod Jesu wird die Gemeinde in den Raum der Heiligung getragen und gezogen und bewahrt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Der Heilige Geist wirkt nun in den Gläubigen, sodass das Leben der Christen ihre Stellung als Heilige immer mehr entsprechen kann. Dass sie wachsen dürfen, zunehmen können in Heiligung. Dass sie gestärkt werden im Kampf gegen die Sünde. Ja, Christus kann uns vor dem Bösen bewahren. Er kann uns wegziehen von der Sünde, die uns schon überwältigt hat. Die uns schon überwunden hat. Er kann die Tür verschließen, die schon drohte, aufgebrochen zu werden. Er kann sogar die Gottlosen mit Blindheit schlagen, dass sie mich nicht mehr finden. Das ist unsere Hoffnung in dieser Welt. Unsere einzige Hoffnung. Er gibt uns sein Wort, die Wahrheit, damit wir die Wahrheit erkennen und gegen die Lüge ankämpfen können. Damit wir unsere Gesinnung immer wieder neu ausrichten können. Unser Zentrum nicht verlegen, nicht verschieben, sondern ausgerichtet bleiben auf dem, was Gott als gut und richtig erklärt. Aber auch, dass wir unsere Hoffnung setzen, nicht auf unsere Kraft, sondern auf die wirksame Kraft Gottes, der die Seinen zu bewahren vermag. Er streckt sich aus nach uns. Er zieht uns zurück, wenn wir drohen unterzugehen. Vertraue auf Jesus in dieser bösen Welt. Er ist der Gerechte, der zur Gerechtigkeit führt. Er ist der Gerechte, der in Gerechtigkeit bewahren kann. Und auf ihn wollen wir schauen. Um seine Hilfe wollen wir bitten. Auf sein Werk der Heiligung wollen wir vertrauen. Denn er hat sich selbst gegeben. Er ist in diese Welt hinabgestiegen. Und er sagt, seid ohne Furcht. Ich habe diese Welt überwunden. Amen.